NDR Info. Themen des Tages.
Donald Trump nennt Volodymyr Zelensky einen Diktator. Während sich Europäer treffen, um die Ukraine zu stärken, lässt der US-Präsident den ukrainischen in der Öffentlichkeit fallen. Wendet sich Putin zu, schafft neue Realitäten. Das wird eins unserer Themen gleich sein. Welche Strategie hat Donald Trump überhaupt? Und gibt es in der Regierung bei den Republikanern noch Gegenstimmen? Und wie geht Deutschland als Ukraine-Unterstützer damit um, vor allem jetzt mit den Neuwahlen und einer neuen Regierung, wenn offenbar jeder Tag zählt? Wir schauen natürlich auch auf die Verdi-Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr und bei den Behörden heute, fassen zusammen, wo es im Norden zu Ausfällen kam. Unser Top-Thema ist aber die Inszenierung, in der heute die Hamas 4 tote Geiseln an Israel zurückgegeben hat. Ich bin Nina Zimmermann, wir haben Donnerstag, den 20. Februar, einen schönen guten Abend. In israelischen Medien sprach man heute von einem Theater des Terrors. Zum ersten Mal seit Beginn des Gazakrieges hat die Hamas die Leichen von Menschen übergeben, die aus Israel verschleppt wurden damals. Und diese Übergabe traf Israel ins Mark, denn sie war erneut eine Inszenierung. Auf einer Bühne in Khan Yunis stellte die Hamas ihre bewaffneten Kämpfer in Uniform, dazu die Raketenreste, und sie stellte auf diese Bühne 4 Särge, 2 davon Kindersärge. Im Hintergrund ein Plakat von Premier Netanyahu, das ihn zeichnet als blutrünstigen Vampir. Ein Propagandatermin für hunderte Schaulustige im Gazastreifen. Unter den Toten soll es auch die deutsche Israelin Shiri Bibas gewesen sein mit ihren kleinen Söhnen, die bei der Entführung 9 Monate und 4 Jahre alt waren. Schon im Herbst 23 hieß es, die drei seien bei einem israelischen Angriff getötet worden. Zu der heutigen Übergabe der Leichname. Jan-Christoph Kitzler in Israel.
Erstmals hatte die Hamas die Leichen von am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppten Geiseln freigegeben. Sie waren zunächst an Vertreter des Internationalen Roten Kreuzes übergeben worden und wurden dann in ein forensisches Zentrum in Tel Aviv zur Identifikation gebracht. Besondere Anteilnahme in Israel gab es für 2 Kleinkinder und ihre Mutter, die in Särgen übergeben wurden. Sie haben neben der israelischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Terrororganisation Hamas hatte bereits im November 2023 angegeben, dass sie in der Geiselhaft bei einem israelischen Angriff getötet worden waren. Belege dafür gibt es nicht. Am Samstag sollen 6 weitere Geiseln freikommen, in der kommenden Woche noch einmal 4 Tote übergeben werden. Im Austausch sollen mehr als 800 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen und Lagern freigelassen werden. Ob die Verhandlungen über einen dauerhaften Waffenstillstand in Gaza in Gang kommen, ist derzeit noch offen. Die Hamas hatte sich bereit erklärt, alle verbliebenen Geiseln auf einmal freizugeben. Ob sich Israel als Bedingung auf einen vollständigen Rückzug der Truppen aus dem Gazastreifen einlässt, ist unklar. Am Abend soll dazu ein Treffen zwischen Vertretern der israelischen Regierung mit dem Nahostbeauftragten von US-Präsident Trump stattfinden. Ägypten hatte mit weiteren arabischen Staaten einen Plan für die Zukunft des Gazastreifens vorgelegt, praktisch ein Gegenmodell für den Wiederaufbauplan von Donald Trump, der eine ethnische Säuberung des Gebiets vorsieht.
Israels Präsident Herzog hat heute die Bevölkerung um Verzeihung gebeten. Zitat: Um Vergebung dafür, dass wir euch an diesem schrecklichen Tag nicht beschützt haben. Und Vergebung dafür, dass wir euch nicht sicher nach Hause gebracht haben. In die Trauer mischte sich in Israel heute auch Wut, berichten unsere Korrespondenten. In einer Phase, in der die Waffenruhe zerbrechlich ist, zerren diese Bilder heute sehr an den Menschen, nicht nur in Israel. Wie wird denn diese Inszenierung in der arabischen Welt aufgenommen? Dazu jetzt im Interview die Nahost-Expertin und Politikwissenschaftlerin Gilda Sahebi. Kindersärge vor einem blutrünstig gezeichneten Netanjahu, daneben die Raketen. Welches Zeichen sendet das für Sie?
Also was die Hamas will, ist ja sehr klar. Sie wollen das Zeichen senden an die Welt, im Prinzip, dass sie sehr wohl da sind, dass das Kriegsziel der Regierung Netanjahu nicht erreicht wurde, dass sie verschwunden sind vom Gazastreifen, dass sie zerstört sind. Man sieht ja auch eben, das hatte man schon bei der letzten Geiselübergabe von lebenden Geiseln damals gesehen, dass sie diese neu aussehenden Uniformen haben, dass es ihnen gut geht, dass sie Waffen haben. Und das wollten sie jetzt nochmal sehr, sehr deutlich machen.
Welche Rolle spielt denn die Hamas in dieser Form, die ja teilweise in der Führung hart getroffen wurde, aber eben neue Uniformen zum Beispiel hat, also durchaus noch lebendig ist? Welche Rolle spielt die Hamas in der arabischen Welt noch?
Also es ist ganz interessant, man muss es echt immer wieder sagen, dass tatsächlich Menschen in vielen Teilen in arabischen Staaten in einer anderen Welt leben als viele Menschen in europäischen Staaten oder in Israel. Also es sind wirklich 2 Realitäten, in denen die Menschen leben, und es hat ganz viel damit zu tun, was sie sehen, was sie hören und was sie dadurch auch fühlen. Und die Berichterstattung ist einfach sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn man auf Al Jazeera guckt, dann wird da immer konsequent vom Genozid gesprochen. Das wird da auch nicht irgendwie anders bezeichnet. Und die Hamas wird im Prinzip auch so dargestellt wie eine mehr oder weniger normale Regierungsgruppe. Und das will die Hamas natürlich auch stärken. Also sie will als valider Repräsentant der Palästinenser gesehen werden. Und das braucht sie natürlich auch zum Überleben. Und es braucht sie auch, um neue Menschen zu rekrutieren, die sie unterstützen sollen und die auch für sie kämpfen sollen.
Passiert alles nicht im luftleeren Raum. Es gab ja auch seitens Washington, seitens des neuen US-Präsidenten Donald Trump ganz klare Worte, auch Richtung Hamas, dass man da die Hölle entfesseln werde, wenn sich jetzt nicht alle dran halten werden, den Friedensprozess auf den Weg zu bringen. Hinterlässt das in der arabischen Welt nachhaltig Eindruck, dass man sich schon überlegt, mit wem man es hält?
Unsicher auf jeden Fall. Also Anfang März soll es so eine Art Notfallgipfel geben in Ägypten. Und da werden die Staatenlenker sozusagen versuchen, irgendeine Art von Vorschlag zu unterbreiten, den Donald Trump dann auch annimmt, weil natürlich weder Ägypten noch Jordanien, die Donald Trump ja vorgeschlagen hat, hunderttausende PalästinenserInnen aufnehmen können und werden. Und es ist natürlich auch so, dass Donald Trump absolut unzuverlässig und erratisch ist. Also er hat ja diesen Waffenstillstand-Deal, hat er ja selbst mit ausgehandelt oder seine Vertreter. Und dann hat er ihn ja sofort wieder mit dieser Riviera und wir werden Gaza besitzen, sofort wieder torpediert. Dann hat er gesagt, am letzten Samstag ist es abgelaufen, wenn da nicht alle Geiseln frei kommen, dann wird die Hölle ausbrechen. Also ich glaube, dass wahrscheinlich die Staaten, unter anderem Ägypten, Jordanien, jetzt versuchen werden, irgendeine Art von Autonomie in dieser Frage zu übernehmen, damit sie nicht immer dem unterliegen, was Donald Trump sagt. Aber sie sind natürlich von den USA absolut abhängig.
Im Prozess für einen Frieden sind Israel und die Hamas gerade in Phase 1. Die Verhandlungen für die nächsten Schritte laufen, ein zerbrechlicher Prozess. Sind Sie denn zuversichtlich, wenn sich, wir haben das ja eben auch in dem Beitrag gehört, wenn sich in Israel Trauer mit Wut jetzt auch wieder mischt, mit diesen Bildern heute, dass es auf diesem Pfad weitergeht?
Ja, überall, ne? Also das ist genau das Problem, dass sozusagen nicht die Realität und den Schmerz der jeweils anderen Seite in Anführungsstrichen zu kennen, anzuerkennen, wahrzunehmen, dass es im Prinzip fast unmöglich macht, dass man da zu irgendeiner Art von Übereinstimmung kommt, weil, wie gesagt, die Menschen auch vor allem in unterschiedlichen Realitäten leben. Und das ist so das Bittere daran auch, dass halt gerade in diesem Konflikt immer eine Seite gut ist und die andere böse. Und dass es da nichts dazwischen gibt, dass die Menschen natürlich nicht alle gut oder böse sind. So funktionieren Menschen einfach nicht. Aber der Konflikt zwischen PalästinenserInnen und Israel ist einer der am meisten aufgeheizten, polarisiertesten, emotionalsten Konflikte der Welt. Und da gibt es so viele Narrative, die gestreut werden von allen Seiten, dass es wirklich sehr schwer ist, sich vorzustellen, dass da irgendwas so schnell leider besser wird.
Ja, soweit der Blick, wie die arabische Welt auch auf die Übergabe der 4 toten israelischen Geiseln heute schaut. Im Gespräch mit der Politikwissenschaftlerin und Nahostexpertin Gilda Sahevi. Für unseren ARD-Korrespondenten ist das alles ein zynisches Schauspiel des Terrors heute gewesen. Dazu jetzt der Kommentar von Julio Segador aus dem Studio Tel Aviv.
NDR Info. Die Meinung. Es sind Bilder, die den Atem stocken lassen. Die Terrororganisation Hamas stellte heute auf einer Bühne 4 Särge mit den sterblichen Überresten toter Israelis zur Schau. Daneben lagen 2 große weiße Munitionshülsen. Darüber aufgezogen ein Plakat mit dem Bild von Israels Premier Netanyahu, dargestellt als Vampir, der eine Blutblase mit 4 toten Israelis aufsaugt. Es soll das israelische Bombardement gewesen sein, das sie getötet hat, sollte das suggerieren. Belege dafür gibt es nicht. Und all das inszeniert als Familienfest mit Musik und Jubel. Eltern mit kleinen Kindern sahen sich dieses makabre Spektakel an, just an dem Tag, an dem wohl auch 2 kleine Kinder in den Särgen lagen. Die Hamas hat der Weltöffentlichkeit ein zynisches Schauspiel des Terrors geboten, eines, das dem Völkerrecht und jeglicher Menschenwürde widerspricht. Wer noch Zweifel hatte, wer sich hinter der Hamas verbirgt, dem dürften heute endgültig die Augen aufgegangen sein. Es ist eine gewaltbereite, menschenverachtende Terrororganisation. Eine, der das Schicksal des eigenen Volkes völlig egal ist und war. Schon vor dem 7. Oktober 2023, also vor dem Beginn des Gaza-Krieges, wurden die Milliarden aus arabischen Gönnerstaaten lieber in den Tunnelbau und Waffen investiert, als zum Aufbau des Gazastreifens und zum Wohl der Menschen dort. Kann es wirklich eine Zukunft im Gazastreifen mit der Hamas geben? Wohl kaum.
Die Hardliner in der israelischen Regierung haben durch die aktuellen Bilder mehr als nur Auftrieb bekommen. Es scheint fast ausgeschlossen, dass eine zweite Phase einer Waffenruhe, in der Israel sich komplett aus dem Gazastreifen zurückzieht, möglich sein kann. Das kleine, wehrhafte Land würde erneut riskieren, angegriffen zu werden. Ein zweiter 7. Oktober wäre möglich. Diese Hamas würde ihr Ziel, Israel zu vernichten, niemals aufgeben. Ist also Dauerkrieg die Antwort, ein jahrelanger Guerillakrieg in der Trümmerwüste, der den Menschen in dem schmalen, zerschundenen Küstenstreifen jegliche Lebensperspektive raubt? Es muss jetzt, jenseits von Trumps unausgegorenen Riviera des Nahen Ostens Fantastereien, einen vernünftigen internationalen Ansatz geben, der den Menschen in Gaza eine wirkliche Lebensperspektive eröffnet, der Israel die Sicherheit bietet, nicht mehr aus dem Gazastreifen gefährdet zu werden, und der Terrororganisation Hamas den Nährboden entzieht. Hier ist die Weltgemeinschaft gefordert. Die Vereinten Nationen etwa könnten mit innovativen Vorschlägen viel verloren gegangene Reputation zurückholen. Und es sind die arabischen Staaten gefordert. Sie müssen den Palästinensern glaubhaft vermitteln, dass die Hamas nichts anderes als eine Mörderbande ist. Eine Mörderbande, mit der buchstäblich kein Staat zu machen ist.
Soweit die Meinung von Julio Segador, Korrespondent der ARD in Israel. Erstmals seit Beginn des Gazakrieges hat die Hamas heute die Leichen von Menschen übergeben, die aus Israel verschleppt wurden. Diese Inszenierung, unser erstes Thema heute Abend. Donald Trump nennt Volodymyr Zelensky einen Diktator, der einen schrecklichen, schrecklichen Job machen würde, wegen dem Millionen Menschen gestorben seien. Diese Worte Trumps waren ein Tabubruch, der über das hinausgeht, was Donald Trump sonst macht und sagt. Denn, ich habe es eingangs ja schon gesagt, während die Europäer sich diese Woche treffen, um die Ukraine zu stärken, lässt Trump Zelensky in der Öffentlichkeit fallen, wendet sich Putin zu. Das ist unser zweiter Schwerpunkt heute Abend. Und wir wollen wissen, was steckt hinter Trumps Attacke gegen Zelensky und wie geht Deutschland als Ukraine-Unterstützer damit um, vor allem jetzt mit den Neuwahlen und einer neuen Regierung, die sich ja erst finden muss. Wenn offenbar jeder Tag gerade zählt. Jetzt dazu erstmal Johanna Roth. Johanna Roth ist für die Zeit Korrespondentin in den USA und gerade in Washington. Wir haben sie auf einem Kongress erwischt. Das werden Sie auch ein wenig hören im Hintergrund. Ich habe sie gefragt, wie kommt diese Täter-Opfer-Umkehr denn in den USA an?
Man konnte beobachten, dass vor allem die Republikaner davon recht unvorbereitet getroffen worden sind von diesen jüngsten Äußerungen Donald Trumps. Es gab ja in der Partei durchaus eine Unterstützung für die Ukraine nach dem russischen Angriff. Das hat dann immer weiter graduell abgenommen. Aber man konnte jetzt sehen, dass eben führende Republikaner sich damit doch sehr unwohl fühlten, was er da gesagt hat und eben vorsichtige Kritik auch daran geübt haben, was im Jahr 2025 einer sehr deutlichen Kritik nahe kommt, wenn sie eben von Republikanern geäußert wird. Also das hat schon auch für Aufruhr gesorgt hier.
Ich habe den Eindruck, auch Außenminister Rubio zum Beispiel, Menschen aus Trumps Team, die gucken täglich so ein bisschen, wie der Präsident tickt, was ihn heute umtreibt, passen sich dann an. Gibt es in der Regierung, gibt es bei den Republikanern noch Gegenstimmen, die auch stabil sind?
Das Problem dieser zweiten Amtszeit ist, und das betrifft tatsächlich, also das geht bis in die Ministerriege hinein, dass schwer abzuschätzen ist, wie Trump eigentlich zu seinen Entscheidungen kommt. Also wer ihn berät in einzelnen Situationen, auf wessen Rat er hört. Offensichtlich war es jetzt so, dass er sich hat hinreißen lassen zu diesem Frontalangriff gegen Volodymyr Zelensky, weil dieser eben kritisiert hatte, was ja nur den Fakten entspricht, dass es eben zunehmend Desinformationen gäbe hier in dieser Präsidentschaft. Und das ist natürlich ein Problem, dass nicht mal Kabinettsmitglieder im Zweifelsfall wissen können, wie kommt jetzt der Präsident zu seinen Entscheidungen und vor allem, wie denkt er morgen, was plant er, was hat er eigentlich vor. Was man sehen muss, die Verhandlungen, wenn es um die Ukraine geht, die werden am Ende nicht Unterhändler führen, die werden nicht nur die Minister führen, sondern das läuft darauf hinaus, das will ja Donald Trump, dass er mit Wladimir Putin verhandelt und man weiß nicht genau, was am Ende ihn dann dabei bewegen wird.
Sie sind gerade schon ein bisschen in eine Analyse gegangen, was Donald Trump dazu treibt, das jetzt genau so anzugehen. Sehen Sie denn hinter Trumps Worten, hinter seinen Handlungen vielleicht doch auch eine übergeordnete geopolitische Strategie, die wir hier in Europa vielleicht einfach nur bis jetzt auch übersehen haben?
Also es gibt natürlich diese These, dass der Wahnsinn Methode hat, dass also man auch mit dieser jüngsten Eskalation, diesen Äußerungen, Zelensky sei ein Diktator, Trump die Europäer quasi vor sich hertreiben wolle, sie aufscheuchen wolle, um sie eben dazu zu bringen, sich mehr zu committen, sicherheitspolitisch ihre Ausgaben zu erhöhen. Aber ich glaube, man hat sich natürlich eigentlich nicht die Illusion machen können, dass Trump dieselbe Außen- und Sicherheitspolitik macht wie seine Vorgänger, aber die Eskalationslust, mit der er jetzt gerade in den vergangenen Tagen vorgegangen ist, die ist schon sehr bedenklich, einfach weil man kann das nicht kohärent nennen. Man weiß nicht genau, überblickt er eigentlich auch die Faktenlage, mit welcher Information geht er eigentlich in diese Verhandlungen dann am Ende rein mit Putin. Und natürlich muss man auch davon ausgehen, dass ihm die Ukraine egal ist, dass ihm Werte egal sind, dass ihm die europäische Sicherheit egal ist. Also für ihn ist das ein reiner Handel.
Und ist es neben dem Handel vielleicht auch eine persönliche Motivation, dass Trump einfach auf Augenhöhe mit Putin stehen möchte? Was könnten denn noch so Treiber sein, Ihrer Meinung nach?
Ich denke, da gibt es schon eine psychologische Komponente. Also dass Putin seine narzisstischen Persönlichkeitsaspekte genau erkannt hat und eben gereizt hat im persönlichen Gespräch. Trump sieht sich ja selbst als begnadeten Verhandler, als Dealmaker. Also er möchte den Ruhm einheimsen, dass ein Kriegsende erreicht worden ist unter seinem Einfluss. Er möchte dafür im Wortsinne auch entlohnt werden. Also es gibt ja diese Gespräche über Bodenschätze in der Ukraine. Er hat sich selbst immer wieder ins Spiel gebracht für den Friedensnobelpreis. Und natürlich eint ihn mit Putin ja auch dieses imperialistische Mindset, dieser imperialistische Machtanspruch. Und das ist sicherlich ein Aspekt, der da ganz erheblich mit hineinspielt.
Sagt Johanna Roth, die ist Korrespondentin für die Zeit in den USA im Gespräch über Trumps Ukraine-Vorstoß. Und wir sind der Frage nachgegangen, warum handelt er so, wie er handelt? Als Zeichen gegen Trump, so könnte man auch die Ankündigung zumindest verstehen, dass zum Jahrestag des Kriegsbeginns gegen die Ukraine sich EU-Spitzenpolitiker in Kiew angesagt haben. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum Beispiel und der Ratspräsident Antonio Costa reisen am kommenden Montag gemeinsam nach Kiew. Auch der spanische Ministerpräsident hat sich angesagt. In Deutschland ist ja just am Sonntag Bundestagswahl. Einer der größten europäischen Unterstützer der Ukraine ist mit sich selbst beschäftigt. Welche Folgen hat das? Unter anderem live aus Berlin jetzt zugeschaltet, Georg Schwarte. Dass Deutschland am Montag nicht auf Spitzenebene vertreten ist, letztendlich ja unumgehbar, aber zu einer Unzeit?
Zur absoluten Unzeit. Das wissen alle, ist aber nicht zu ändern. Deutschland in der Endphase dieses Bundestagswahlkampfs, dann wird der Wahlabend da sein mit möglicherweise unübersichtlichen Wahlergebnissen, langwierigen, möglicherweise langwierigen Koalitionsverhandlungen. Da fährt diese Bundesregierung dann mit angezogener Handbremse. Wir werden einen geschäftsführenden Bundeskanzler Olaf Scholz haben, möglicherweise einen Nebenkanzler Friedrich Merz, der aber noch nicht im Amt ist, noch nicht handeln kann. Und das hat zur Folge, dass beispielsweise ja auch der französische Präsident, der britische Premier jetzt nach Washington fahren nächste Woche mutmaßlich. Wer ist nicht dabei? Der deutsche Kanzler. Es hat sehr konkrete Auswirkungen. Deutschland also im Augenblick nur begrenzt handlungsfähig.
Es hat ja so vieles in den letzten Tagen gegeben. Die Ankündigung, Friedensverhandlungen ohne die Ukraine zu machen. Dann hat man sich getroffen in Riad, Trumps Lästereien gegen Europa. Ein US-Präsident, der ganz im Sinne von Putin spricht. Wie sind denn die Reaktionen in Berlin?
Absolute Fassungslosigkeit, Empörung auch. Wir hatten heute Morgen den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth, der saß bei uns im ARD-Morgenmagazin und der sagte das hier.
Ich meine, das ist der Super-GAU. Die transatlantischen Beziehungen sind over. Europa ist jetzt allein zu Hause.
Europa allein zu Hause, das ist die Dimension. Wir hatten gestern den Vizekanzler Robert Habeck, der saß bei uns in der ARD. Der sprach von Imperialismus. Und er meinte nicht nur Putin, sondern er sprach ausdrücklich vom amerikanischen Präsidenten.
Das ist Imperialismus, was wir da erleben. Und Europas Rolle ist, diesem Imperialismus in die Arme zu fallen.
Das sind die Reaktionen der Verteidigungsminister. Auch er war heute im Land unterwegs. Wir hatten eben schon gehört von Trumps Ansinnen, sich entlohnen zu lassen mit Rohstoffen und seltenen Erden von der Ukraine gewissermaßen als Bezahlung. Völlig verrückt, so nennt das Boris Pistorius. Der hat eben gerade das gesagt.
Man stelle sich vor, Roosevelt hätte Churchill angerufen und gesagt, wir helfen euch in eurem Freiheitskampf gegen die Nazis, nur wenn ihr uns die Hälfte eurer Kohleproduktion überschreibt. Ich will nur mal an diesen Beispielen deutlich machen, wie verrückt das gerade ist.
Ja, wie verrückt das gerade ist, aber die Zeiten sind genauso verrückt und die Empörung hier mit Händen zu greifen.
Und vor allem ist alles so schnell in den Abfolgen, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, wenn wir die Sicherheitskonferenz neulich hatten in München, dann Trumps Telefonat mit Putin, wie schnell sich das entwickelt hat. Du hast es gesagt, in Großbritannien hat Premier Starmer sich als Brückenbauer angeboten. Er möchte nächste Woche nach Washington reisen, um sich da mit Trump zu treffen. Jetzt haben wir auf der deutschen Seite gerade die Empörung gehört, aber letztendlich wird Deutschland so mehr und mehr zum Beifahrer.
Im Augenblick ja, aber auf lange Sicht keinesfalls. Deutschland kann es sich nicht mehr leisten, Beifahrer zu sein in Europa. Deutschland weiß auch, jeder, der jetzt Kanzler wird, weiß das. Deutschland wird eine Führungsrolle übernehmen müssen in diesem Europa. Und dieses Europa, als EU, muss stärker werden, muss mehr Geld investieren in Verteidigung. Das ist jedem klar. Jetzt wird gerade noch über die Schuldenbremse geredet im Wahlkampf. Jeder weiß, da muss danach was passieren. Schauen wir nach Dänemark. Heute die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Sie hat gesagt, wir investieren jetzt, wir erhöhen unseren Verteidigungsetat. Die Botschaft von ihr, kaufen, kaufen, kaufen. Wir kaufen, wenn wir nicht die beste Ausrüstung bekommen, dann kaufen wir die nächstbeste. Jetzt gehe es nur noch um Geschwindigkeit. Das ist die Haltung beim kleineren Nachbarn Dänemark. Und diese Haltung wird sich mutmaßlich auch in Deutschland bahnbrechen müssen, zwangsläufig. Das wissen alle im Kanzleramt, im Außenministerium. Die Stäbe, die sind informiert, auch die Wahlkampfstäbe. Es gibt auch Austausch beispielsweise mit Friedrich Merz. Wir hören das auch eher vom Außenministerium, vom Kanzleramt gebrieft wird über die aktuellen Entwicklungen. Deutschland hat jetzt nicht Zeit, Wochen oder Monate sich mit einer Regierungsbildung zu befassen. Deutschland ist da auch gefragt, auch auf europäischer Ebene.
Wir können jetzt nicht alle möglichen Koalitionen durchgehen, weil rechnerisch gerade ja auch noch viel möglich ist und vieles davon auch schwierig werden könnte. Aber wie könnte sich, wenn wir jetzt Friedrich Merz und die Union mal als Gesetz nehmen, wie könnte sich Merz positionieren? Wo sieht er Deutschland in der Ukraine-Frage im Europakontext?
An der Seite von Europa. Er setzt auf ein starkes Europa. Er ist überzeugter Europäer, das hat er im Wahlkampf immer wieder gesagt, Europa muss stärker werden. Er setzt auf die deutsch-französische Achse, die wiederbelebt aus seiner Sicht werden muss. Er setzt auf das Weimarer Dreieck, Polen, Frankreich, Deutschland. Da will er sich einbringen. Ansonsten ist er Transatlantiker. Er hat gesagt, dieser Trump, der sei berechenbar in seiner Art als Dealmaker. Man muss sehen, wie ein Friedrich Merz mit Donald Trump dann, falls Friedrich Merz Kanzler wird, am Ende umgehen wird. Aber dass es einfach wird, das weiß auch Friedrich Merz, dass das nicht der Fall ist.
Vielen Dank. Soweit Georg Schwarte live aus Berlin mit dem Blick aus der Hauptstadt, wie man 3,5 Tage vor der Wahl dort mit Trumps Ukraine-Äußerung umgeht. Und wir schauen hier in den Themen des Tages noch auf die Verdi-Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr und in den Behörden. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die bundesweit über 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen war ja am Dienstag ohne Annäherung, ohne Nennenswerte zu Ende gegangen. Und deswegen soll es morgen vor allem noch in 6 Bundesländern Warnstreiks geben. Niedersachsen und Bremen sind dann nochmal betroffen. Aber auch heute hat Verdi hier im Norden zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Und davon berichten unsere Korrespondentinnen und Reporterinnen aus Norddeutschland.
In Hamburg ist das etwas komplizierter. Für die Stadtangestellten gelten nämlich unterschiedliche Tarifverträge. In Potsdam wird ja gerade für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen neu verhandelt. Das betrifft Mitarbeitende von Kitas, der Stadtreinigung, Theatern oder von Krankenhäusern. Da hat es vergangene Woche hier in Hamburg ja schon Warnstreiks gegeben. Aber Beschäftigte in Kundenzentren, bei Landesbetrieben oder etwa beim Allgemeinen Sozialen Dienst, die werden nach dem Tarifvertrag der Bundesländer bezahlt. Der läuft eigentlich noch bis Jahresende. Nach einer Befragung sieht Verdi aber großen Bedarf für Altersteilzeit. Laut Finanzsenator Andreas Dressel kann es Verhandlungen im Hamburger Alleingang aber nicht geben. Die Tarifgemeinschaft der Länder hat demnach Tarifgespräche ab April vereinbart. Wegen des heutigen Warnstreiks können vereinzelt Behördenangebote ausfallen.
Laut Verdi haben sich insgesamt etwa 650 Mitarbeiter am Streik beteiligt. Die meisten davon im Landkreis Ludwigslust-Parchim. In Schwerin und Ludwigslust-Parchim ist der Betrieb vollständig eingestellt. In Nordwestmecklenburg fährt das Verkehrsunternehmen Nabus nach einem Sonnabendfahrplan. Die Schulbusse fallen überall aus. Laut Verdi ist der Streik eine Reaktion auf das Angebot des Kommunalen Arbeitgeberverbandes KAV im aktuellen Tarifstreit. Es sei unzureichend. Der Arbeitgeberverband dagegen hält die Forderungen der Gewerkschaft für überzogen und nicht realisierbar. Die Kassen der Kommunen seien stark beansprucht. Morgen wird der Streik ausgeweitet. Dann fahren auch in Rostock und Vorpommern keine Busse und Straßenbahnen. Nur Neubrandenburg und Anklam sollen nicht vom Streik betroffen sein.
Viele, die nicht gerade im Homeoffice arbeiten können, werden aufs Auto umsteigen. Alternativ können Pendler natürlich laufen oder mit dem Rad zur Arbeit fahren oder sie nutzen einen der vielen Leih-E-Scooter. Allein das Unternehmen Dott hat beispielsweise 3000 E-Scooter im Raum Hannover im Einsatz. Für Mitarbeiter und Patienten der Medizinischen Hochschule Hannover bietet das Krankenhaus morgen extra einen Pendelverkehr mit Bussen an, ab der Karl-Wichert-Allee.
Soweit Svenja Issen aus Niedersachsen, Tabea Hallmann in Mecklenburg-Vorpommern und Jana Fink aus Hamburg mit den Auswirkungen des Verdi-Warnstreiks heute und vor allem auch mit dem Blick auf morgen. Denn morgen gibt es in den Westbundesländern nochmal Streiks. Betroffen sind dann erneut Niedersachsen und auch Bremen. Und damit enden unsere Themen des Tages. Heute an diesem 20. Februar mit mir, Nina Zimmermann. Unsere Themen des Tages hören Sie immer um 5:15 und direkt danach stellen wir sie Ihnen auch online als Podcast in der ARD-Audiothek zur Verfügung. Thank you.